Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Das Buch Daniel. Eine Zeit nach den Königen in Israel und Juda, wo das ungehorsame Volk Juda nach Babylon weggeführt wurde. Das wurde lange durch verschiedene Propheten angekündigt. Und dort muss dieses Volk unter anderem ganz zu Anfang der Wegführung dem babylonischen König Nebukadnezar dienen. Daniel selbst, nachdem das Buch benannt ist, ist in diesem Kapitel, in Kapitel 3, nicht Protagonist, sondern seine drei jüdischen Freunde und Leidensgenossen, deren babylonische Namen sind Schadrach, Meshach und Abednego. Immer wieder schön. So, und ich möchte dann den Text vorlesen und im Anschluss mal nicht die klassischen drei Punkte oder Lektionen herausarbeiten, sondern in den Text eintauchen und Beobachtungen teilen, die euch zum Weiterdenken anregen sollen. Wo finden sich Parallelen zu unserem Leben? Wo können wir uns mit den Ereignissen in Daniel 3 identifizieren? Schließlich haben wir einen Gott, der doch über Raum und Zeit steht und Raum und Zeit durchdringt, sodass das, was früher an Wahrheiten dahinter steht, an Begegnungen, die aufgezeichnet sind, auch für uns eine Relevanz haben. Ich werde den Text jetzt lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung, die habt ihr rausgedruckt. Ich habe mir erlaubt, bei längeren Aufzählungen und Wiederholungen aufgrund der kürzeren Predigtzeit leicht zu straffen. Was bedeutet straffen? Es gibt halt längere Aufzählungen, die sich zum Teil wiederholen, genau. Und die habe ich dann beim zweiten Mal so ein bisschen weggelassen oder mal gekürzt. Aber natürlich bei meinen Betrachtungen beziehe ich mich auf den, sage ich mal, ungekürzten Text. Daniel 3. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Anschließend bestellte Nebukadnezar alle höheren Beamten und Landverwalter. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er hatte aufstellen lassen. Sobald sie alle gekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme: Folgender Befehl gilt hier all versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer dies nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als nun die Instrumente ertönen, warfen sich die Menschen aus all den Völkern, Nationen und Sprachen vor dem goldenen Standbild nieder, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, und beteten es an. Diese Gelegenheit nutzten einige chaldäische Männer und verklagten die Juden. Sie kamen zu Nebukadnezar und sagten: Der König lebe ewig. Du, König, hast einen Erlass veröffentlicht, dass jeder, der den Klang der Instrumente hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer es nicht tut, der soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun gibt es hier einige jüdische Männer, denen du die Verwaltung der Provinz Babel anvertraut hast. Schadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer schenken dir keine Beachtung, sie dienen deinen Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Standbild nieder. Da wurde Nebukadnezar ärgerlich und befahl wütend, Schadrach, Meshach und Abednego herzubringen. Als sie ihm vorgeführt wurden, fuhr er sie an. Ist es wahr, Schadrach, Meshach und Abednego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht vor meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit. Wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten? Schadrach, Mischach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Mischach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er den stärksten Männern an seinem Heer, die 3 zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Sofort wurden sie in ihrer Kleidung, ihren Hosen, ihren Mänteln und Mützen gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. Schadrach, Mischach und Abednego aber fielen gefesselt ins Feuer. Da erschrak der König Nebukadnezar. Er fuhr auf und sagte zu seinen Ratgebern: Haben wir nicht die 3 Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Ja, gewiss, König, erwiderten sie. Warum sehe ich dann aber 4 Männern ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind alle unversehrt und der 4. sieht aus wie ein Göttersohn. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief: Schadrach, Mischach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus! Da kamen die 3 aus dem Feuer. Die Satrapen und die Präfekten, die Statthalter und die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Da rief Nebukadnezar aus: Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Mischach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten müssten. Darum ergeht folgender Erlass an alle Völker, Nationen und Sprachen: Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von Schadrach, Mischach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann. Dann gab der König den 3 Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. Ich finde die Geschichte in vielen Aspekten und Punkten spektakulär. Man kann sich sehr gut eine Hollywood-Verfilmung davon vorstellen, in bester Happy-End-Manier. Wir haben da einen selbstherrlichen Despoten, riesige goldene Statue, Massenanbetung während eines pompösen Konzerts, Gewissenskonflikte, Verrat durch neidische Konkurrenten, todesmutiger verbaler Schlagabtausch der Juden mit dem König, radikale Treue bis in den Tod oder den erwarteten Tod, dramatischer Versuch einer Exekution, Gottes wundersame Rettung, Despot bekehrt sich oder nicht, jüdische Jünglinge werden befördert. Aber lasst uns mal kurz etwas zurücktreten und dahinter schauen. Kurz, was ist das für ein Mensch, König Nebukadnezar? Er hat über Babylon 43 Jahre lang geherrscht, so etwa im Jahr 605 vor Christi Geburt seine Herrschaft angetreten. Und diese Begegnung, die hier geschildert ist, ist relativ früh am Buch Daniel und auch relativ früh an der Herrschaft von Nebukadnezar über Babylon. Nebukadnezar ist ein Machtmensch. Er ist an Weisheit interessiert, das hatte was mit der Traumdeutung auch im 2. Kapitel davor schon zu tun. Er ist aber Machtmensch, er ist jähzornig, er ist ein Vollblut-Synkretist, würde ich sagen. Das heißt, jemand, der durchaus das Wirken dieses jüdischen Gottes anerkennen kann, was aber nicht bedeutet, dass er von seinen anderen Göttern ablässt, sondern er reiht halt den jüdischen Gott irgendwie noch so an oberste Stelle mit dazu. Wird im weiteren Kapitel, im vierten Kapitel, für seine Überheblichkeit von Gott gedemütigt und am Ende wieder geheilt. Ist eine sehr ambivalente Persönlichkeit, aber sehr spannend. Er ist auf jeden Fall opportun. Das bedeutet, sobald die Macht des Gottes von Schadrach, Meschach und Abednego klar wird, dann stellt er sich quasi auf deren Seite und erlässt gleich einen Erlass, das noch nicht wahr, die es so aussehen lassen, als wenn er natürlich jetzt auch auf der Seite dieses mächtigen Gottes ist, da stellt man sich nicht dagegen. Man muss aber auch zugeben, das ist natürlich auch insofern positiv, als dass er das nicht versucht, irgendwie anders zu erklären oder wegzuleugnen. Also in gewisser Weise offen für diese Erfahrung dieses jüdischen Gottes ist er schon. Aber was sind das für Leute, Schadrach, Meschach und Abednego? Was zeichnet die aus? Oder in welcher Situation befinden sie sich? Wurden etwa 600 vor Christus unter dem jüdischen König Joachim verschleppt? Das war die Verschleppung durch die Babylonier, Nebukadnezar. Dieser Joachim war böse in den Augen des Herrn, so heißt es in 2. Könige 23, 37. Sie haben, wie man in Daniel 1 dann sehen kann, eine exzellente kommen, sind schon vorgebildet und kommen aus königlichem Geschlecht, mehr oder weniger in Juda, und wurden dann auch weiter von den Babyloniern ausgebildet, um sie ob ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen einfach für sein Reich auch einzusetzen. Sind aber dennoch natürlich Sklaven. Also sie sind Gefangene und Weggeführte. Und sie werden dann nach Kapitel 2, Ende Kapitel 2, also bevor Kapitel 3 hier anfängt, als eingesetzt als Statthalter für Teile der Provinz Babel. Dadurch, dass ihr Freund Daniel einen Traum deuten konnte von Nebukadnezar, hat er halt gesagt, also Daniel wird befördert zu jemand, der am Palast direkt dient, eine hohe Stellung kriegt. Und dann hat er gesagt, ich habe ja noch meine drei Freunde und mach doch die auch zu Statthaltern, die sind auch gut, die können das auch. Und deswegen kriegen sie ihren Posten. So, also die drei waren auf einmal in einem Land. Dieses Land, Babylon oder sage ich mal die ganze Nation, war schon eine Hochkultur. Also was Baukunst angeht, Bürokratie, also die haben unterschiedliche Varianten und Ebenen von Bürokraten und Verwaltern, die für alles Mögliche bestellt sind. Also irgendwie in gewisser Weise so, ich sag mal, als Hochkultur modern von Bauwerken und von der Organisation und auf der anderen Seite natürlich total beherrscht von Götzendienst und Okkultismus und ziemlich unbeherrschten Machthabern, die teilweise sehr willkürlich regiert haben. Und außerdem waren sie, nachdem sie Posten bekommen haben, immer unter der Beobachtung ihrer neidischen babylonischen Konkurrenten. Also eigentlich eine enorme Herausforderung, ihren Glauben und an Gott und ihre Treue Jahwe gegenüber zu bewahren. Und erstaunlich ist es sowieso, dass sie so einen starken Glauben und so fest waren, wo sie doch unter dem jüdischen König Joachim aufgewachsen waren, der nun nicht wirklich einer der guten Könige ist. Also in einer Zeit quasi, die Verschleppung kam ja nicht ohne Grund, so wurde angekündigt, in einer Zeit, wo auch innerhalb des jüdischen Volkes sehr viel, sag ich mal, Untreue gegenüber Gott eine Rolle spielte. Also sehr besondere Menschen. Und der Schlüssel ist hier, über das, was ich noch kurz sprechen will, ist diese Treue. Diese Treue, diese Beweisen, die wir hier sehen können. Gott ist unsere Treue ihm gegenüber sehr wichtig. Und das nicht nur, weil sie ihm als allmächtigen Gott und Schöpfer gebührt, sondern auch, weil sie diese Momente der Treue oder der Prüfung unserer Treue unser Herz offenbart und unsere Beziehung zu ihm fördert und eigentlich das ist, was unserer Seele dann auch Frieden und Erfüllung geben kann. Treue, unsere Treue Gott gegenüber lässt unsere Bindung zu Gott wachsen. können wir mal, wir kommen, sind unter dem neuen Bund, im Neuen Testament, Christen, die eine Beziehung haben zu Jesus, und auch im Neuen Testament gibt es natürlich Dinge, wo von dieser Treue die Rede ist, wo wir aufgefordert werden, treu zu sein, beispielsweise in Offenbarung 2,10, wo steht, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Oder in Matthäus 25,21, sein Herr sprach zu ihm, jetzt in einem Gleichnis, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen und ich will dich über viel einsetzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Oder auch in der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, und die mit ihm sind, die Gläubigen, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Da werden die Nachfolger des Lammes, also Jesu Christi, auch als Treue bezeichnet. Das Paar gehört zusammen, Gott und Treue. Aber es gibt natürlich auch Bibelstellen, die Treue Gottes uns gegenüber betonen, weil wir untreu sein können, aber Gott nicht untreu sein kann. 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 2. Thessalonicher 3,3. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Oder einen noch, das, was sich andeutet, 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also was wir in dieser Geschichte von Daniel 3 haben, ist quasi das Zeigen gegenseitiger Treue. Sie beten, sie weigern sich, einen anderen Gott anzubeten, Götzen anzubeten. Und Gott belohnt ihre Treue, die von Schadrach, Meshach und Abednego, indem er sie gleichsam aus dem Feuerofen in dieser Situation rettet. Also diese Geschichte ist auf dieser Ebene eine von Glaubensprüfung mit extrem hohem Einsatz, bei dem die Treue von Gläubigen Gott gegenüber mit der Treue Gottes unmittelbar beantwortet wird. Das ist soweit so schön und auch eine wahre Geschichte. Aber natürlich wissen wir, dass es sowohl in der Bibel, auch in den Jahrtausenden der Leben von gläubigen Menschen überall auf der Welt immer wieder Situationen gab und gibt, bei denen unsere Treue Gott gegenüber nicht unmittelbar irdisch belohnt wird, beziehungsweise Leid auch nicht von Gott verhindert wird, obwohl es in seinen Händen liegt. Und das hat viele Gründe. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass Wunder oder auch wundersame Bewahrung oft ein Zeichen für die Menschen drumherum sind, Gott als mächtigen Retter zu erkennen. Und auch ist es leider so, dass wir Menschen manchmal, dass bei uns so ist, dass uns Leid näher zu Gott bringt oder schneller zu Gott bringt, als wenn wir kein Leid haben. Und vielleicht am wichtigsten, Gott ist es sehr wichtig, dass die Erwartung von uns Gläubigen nicht an einem möglichst schönen und wohligen Leben in dieser Welt hängt, mit aller Bewahrung in jeder Situation, sondern dass wir lernen zu schauen auf das, was noch kommt. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Und im Vergleich zur Qualität der zukünftigen Welt ist das hier eine 1-Euro-Shop-Konkursmasse. Das Leben, was wir leben, soll ein lebendiges Schlachtopfer sein für die Sache Gottes. Und es fällt realistisch betrachtet noch genug Schönes und Segen für uns auch hier ab, in diesem Leben. Aber das hat halt einen geringeren Stellenwert. Gottes Treue und sein Versprechen an uns bleibt. Der Jesus ist bei alledem bei uns, kennt uns und unsere Kämpfe und wird mal wiederkommen, um uns zu sich zu nehmen. In Matthäus 28, 20 heißt es, und siehe, spricht der Herr dort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in Johannes 14, ab Vers 16 heißt es, und ich will, spricht Jesus im Gebet, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und Jesus Christus kehrt zurück, um die Gläubigen zu sich zu holen. In Johannes 14, Vers 2 und 3 heißt es, spricht Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, geht hin. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Und dieses Gedenken an Jesu Versprechen, uns Treue zu erweisen, nicht nur in diesem Leben, sondern viel besser in diesem Leben, was noch kommt, das wollen wir gemeinsam feiern und das machen wir in dem gemeinsamen Brotbrechen. Freuen wir uns darauf, von ihm Treue lernen zu dürfen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.